der OS Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
Sören Hage. Ich sage jetzt mal Moin und Hallo. Schön, dass ihr mit dabei seid hier im Mittagstalk. Und ich freue mich, dass das, glaube ich, eine ziemlich bunte Stunde wird hier, weil mein heutiger Gast schon viel erlebt hat und auch noch viel vorhat. Das sind gute Voraussetzungen für ein hoffentlich gutes Gespräch hier im Mittagstalk. Thomas Schenk ist da. Er ist ehemaliger Geschäftsführer von Warner Music, also ganz groß im Geschäft gewesen im Musikbusiness und dementsprechend auch der Erfinder der legendären Bravo-Hits. 1992 sind die ersten Bravo-Hits veröffentlicht worden, die gibt es immer noch, mittlerweile dementsprechend über 30 Jahre und viele von euch werden sagen, ja klar, eine Bravo-Hits habe ich noch irgendwo im Keller, vielleicht habe ich auch die gesamte Kollektion, wie auch immer, also das ist ein Thema, das wir heute haben in der Stunde, aber es geht auch noch um einiges andere mehr, unter anderem auch um Charity-Projekte hier in Osnabrück, denn Thomas Schenk lebt in Osnabrück und engagiert sich jetzt in Osnabrück und deswegen sage ich erstmal, bevor ich zu viel vorwegnehme, ich grüße Sie, schön, dass Sie da sind, Herr Schenk.
Schön, danke, guten Tag, schön, dass ich hier sein darf.
Sie haben gemerkt, ich habe eben nur zur Einführung so ein paar Worte, ein paar Sätze gesagt über Sie, natürlich ist das schwierig, das alles zusammenzufassen. Kommt Ihnen das manchmal auch so vor, wenn Sie selber noch hören, also ehemaliger Geschäftsführer von Warner Music und Bravo und diese ganzen, kommt Ihnen das manchmal entfernt vor, jetzt so mit dem Rückblick sozusagen?
Nein, man lebt manchmal in den Gedanken auch in dem, was man mal getan hat, weil darüber zeigt man sich auch. Es ist vielleicht manchmal etwas unangenehm, wenn die Freunde, die dann mit denen man unterwegs ist, dann zu anderen sagen, weißt du, wer das ist? Der hat die Bravo-Hits erfunden. Weißt du, wer das ist? Der hat Benjamin Blümchen groß gemacht. Und. Also das ist dann so ein bisschen unangenehm, und weil die freuen sich gerne und zeigen sich gerne und damit, und das ist so eine Legendenbildung, man möchte eigentlich in dem Heute und Jetzt leben.
Ich kann mir die Situation versuchen, so ein bisschen vorzustellen. Also so man ist ganz entspannt mit Freunden unterwegs und die denken dann vielleicht, Mensch, ich bin mit Thomas Schenk unterwegs. Sie haben es gesagt, sie haben auch Benjamin Blümchen groß gemacht und Bibi Blocksberg, weil die eben in einem Label waren damals und sie verantwortlich waren. Das ist dann skurril, ne, oder?
Ja, das war der Job, das war die Arbeit. Man ist dann also los. Damals war ja auch Marketing noch so ein bisschen anders. Ja, das heißt, du bist dann da raus, hast mit den ersten 5 Kassetten angefangen und dann bist du Hardy oder wo auch immer, das gab's damals noch, und dann hast du die Kassetten immer dahingestellt, wo die Leute sind, und die von der Konkurrenz hast du weggeschmissen, also in so einen Korb rein. Also es war ein ganz anderes Marketing, als wie man das heute hat mit den Social Media.
Ja. Also so richtig Marketing an der Basis, ne, sozusagen.
Ja, und Fernsehwerbung und was so alles dazugehörte, ja. Einen lebenden Elefanten in Berlin gehabt, der ein Benjamin Blümchen war mit diesem Schal. Also es gab andere Wege, um das Produkt groß zu machen.
Herr Schenk, Sie merken, und ich glaube, alle merken, dass wir wirklich viel zu besprechen haben. Ich habe mir vorgenommen, dass wir so ein bisschen natürlich über diese Zeit der Bravo-Hits sprechen, über die Anfänge, über Ihre Zeit auch bei Warner. Wie gesagt, alles etwas länger her. Auch aus aktuellem Anlass über Benjamin Blümchen ein bisschen mehr sprechen werden. Das erzählen wir gleich noch, warum. Und dann eben unter anderem über ein geplantes Obdachlosenessen, das es dieses Jahr zum 3. Mal schon geben soll in Osnabrück, und andere Charity-Projekte, die sie schon gemacht haben und vorhaben. Das machen wir alles nach Bruno Mars hier im Mittagstalk bei OS Radio. Hier ist OS Radio, hier ist der Mittagstalk mit Sören Hage. Ich freue mich, dass Thomas Schenk da ist, als, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Erfinder der legendären Bravo-Hits 1992, erste Ausgabe. Das alles, weil er bei Warner Music Geschäftsführer war. Und damals war das natürlich noch ein anderes Musikgeschäft, als es heute ist. Ich glaube, das muss man keinem erzählen. Und trotzdem können wir so eine Mischung machen aus in Erinnerung schwelgen und auch nach vorne gucken, Herr Schenk. Wie war das damals? Wie würden Sie auch Ihre Situation, Ihren Alltag damals beschreiben in dieser Zeit, als auch die Idee aufkam, sozusagen, dass es nicht nur die Bravo geben soll, sondern dass es auch die Bravo-Hits geben könnte, Ihren Job bei Warner und so? Vielleicht mal zum Anfang. Was war das für eine Zeit, für ein Gefühl?
Naja, es war ein Gefühl, dass man in der Musikbranche arbeitet, was ja wirklich groß war. Und ganz am Anfang war man natürlich noch kein Geschäftsführer, sondern man ging die Treppe so langsam nach oben. Und dann habe ich, jetzt muss man einfach so in der Reihenfolge sagen, dann habe ich Benjamin Blümchen bekommen und habe das in der Sache groß gemacht und arbeitete damals noch bei Teldec. Und das war schon ein bisschen komisch, wenn man durchs Haus gelaufen ist und die ganzen Product Manager der Musik haben hinter dir hergerufen, Töre. Und weil ich ein Kinderprogramm gemacht habe, das Benjamin Blümchen, da muss man auch erstmal durch, bis man den dann auch zeigen konnte, dass man die halbe Firma fast mit retten konnte mit dem Kinderprogramm. Weil das war zum Schluss schon eine erträgliche Einnahme, bis wir dann von Warner, Teldec von Warner gekauft wurde. Also das ist so der Weg zu Warner hin.
Das heißt, Sie, um das nochmal anders zu formulieren, Sie waren damals bei der Firma Teldec und hatten, und es gab Benjamin Blümchen, das war sozusagen, er war erschaffen und ihn gab es, aber er war noch nicht besonders bekannt und Sie haben so ein marketingmäßig und ansonsten dafür gesorgt, dass das was geworden ist.
Nein, das war halt so, dass wir das Label hatten und hier haben wir jetzt die Kassette 1, 2 und 3, die müssen wir verkaufen. Und dann machen wir jedes Jahr 2 im Frühjahr und 2 im Herbst, so dass man das so langsam gesteigert hat und das ging ja auch nicht alles immer so ganz schnell und die Königsidee war in dem Fall, dass man Benjamin Blümchen und den Weihnachtsmann, damit hatte man eine Welle gemacht, auf der man hinterher surfen konnte. Das war dann so die erfolgreichste dann.
Und dann, Sie haben es gerade so schön gesagt, dann auf dem Flur die Kolleginnen und Kollegen machen Törö, weil Thomas Schenk den Flur lang kommt und sozusagen verantwortlich ist dafür, dass Benjamin Blümchen erfolgreicher wurde. Aber ja, wie war das da auch in dem Alltag nochmal? Also ist doch interessant.
Ja, man saß dann halt da und hatte jeden Dienstag sein Meeting gehabt, wo neue Musik vorgestellt wurden, neue Künstler vorgestellt wurden, dann wie sind die Verkäufe, was kann man machen und so weiter. Dann ging es in bestimmte Abteilungen. Die eine war national, die eine international. Ich finde ganz witzig, ich war die Abteilung MUF.
MUF.
M-U-F. Musik und Freizeit. Die Freizeit war das Kinderprogramm und die Musik war Katalogauswertung. Also die ersten Platten von Maffay oder von Lindenberg in einem Preismarketing so zu gestalten, dass sie wieder neu verkaufbar waren. MUF.
MUF. Das haben wir uns auch gemerkt. Musik und Freizeit, das ist schon mal, ist ja auch kein schlechtes Motto so grundsätzlich. Ne? Also es klingt ja beides nach sehr viel Unterhaltung. Aber Herr Schenk, also wir haben es gesagt, Sie sind dann zu Warner sozusagen gewechselt wegen der Übernahme, wegen des Kaufes von Warner. Und dann war das eine Benjamin Blümchen weg. Können wir da nochmal ganz kurz bleiben? Gerade auch, weil der Sprecher von Benjamin Blümchen ja kürzlich verstorben ist. Mhm. Da hat das Ganze jetzt ja nochmal eine neue Aufmerksamkeit bekommen, ne?
Ja, klar, jeder kennt diese Stimme. Selbst Leute, die Benjamin Blümchen nicht hatten, die wissen, wenn im Fernsehen Töre, also man kennt diese Stimme einfach. Das ist schon, da geht schon eine schöne Stimme weg jetzt.
Hatten Sie persönlichen Kontakt?
Ich habe ihn einmal getroffen. Das war Berlin im Zoo, wo wir den großen Elefanten getauft haben. Da war dann so alles da. Ja, und auch, aber ansonsten kann ich mich an ihn nicht erinnern, weil ich bekam ja immer das fertige Produkt auf den Tisch gelegt.
Und haben dann den Benjamin,
ja,
inklusive Sprecher und allem, was dazugehört, größer gemacht. Ja, spannend. Da kommen jetzt bei vielen, glaube ich, Erinnerung auf entweder an die eigene Kindheit, so wie es bei mir ist, oder auch vielleicht selber, wenn man da in der Zeit schon Kinder hatte, ne? Und jetzt, also da, das sind doch Familiengeschichten, oder?
Über Generationen ist das inzwischen gegangen, weil Kinder, die damals, ich brauche nur meine Tochter zu nehmen, die war damals 6, 7, jetzt ist sie 45, ja. Nochmal rüber zu Bibi Blocksberg, die war das erste Promotion-Foto von Bibi Blocksberg, meine Tochter, ja, als kleines, blondes Kind. Also da sieht man, dass das in Generationen hochgegangen ist und sich gehalten hat.
Und Sie haben es erwähnt, Bibi Blocksberg also ist eine ähnliche Erfolgsgeschichte, an der Sie auch entscheidenden Anteil hatten. Ist das damals, ist das ganz anders abgelaufen oder war das vergleichbar? Und man hat gesagt, Mensch, es gibt diese Welle und wir nutzen die?
Das war, ist vergleichbar. Wir hatten Benjamin Blümchen, dann hatten wir Bibi Blocksberg, Captain Future und irgendeine Krimi-Geschichte noch. Weil man letztendlich die Kindermarke Europa mit 5 Fragezeichen und oder 3 Fragezeichen, 5 Freunde und das alles angreifen wollte. Man wollte Marktanteil, darum geht es ja immer wieder, ja. Und mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg waren wir dann halt doch sehr erfolgreich und wurden dann halt Nummer 1. Aber in dem Krimi-Teilen und Captain Future, das hat sich dann schon schwerer getan. Es war nicht immer ein Selbstläufer.
Das kann ich mir vorstellen, aber wenn solche Erfolge wie Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen unter anderem dazugehören, dann kann man auch nicht sagen, dass sie alles falsch gemacht haben, ne?
Nee.
Also. Gut, Herr Schenk, also das sozusagen zum Thema beim Muff, zum Thema Freizeit, wie Sie es selber genannt haben. Zum Thema Musik kommen wir gleich aber auch noch, weil mich einfach noch mal interessiert, wie hat die Branche damals getickt, wie haben Sie das auch wahrgenommen, war das ein Haifischbecken, wie auch immer. Also da gibt's ja ganz viel, was sich auch um diese Musikbranche an Legenden, an Ideen und so weiter, an Vorstellungen rankt. Wir gucken mal, ob wir da so ein bisschen Klarheit vielleicht von Ihnen bekommen. Das gleich alles hier im Mittagstalk. Hier ist OS Radio mit dem Mittagstalk. Heute zu Gast Thomas Schenk, ehemaliger Musikmanager bei Warner. Und wir haben es gerade gehört, einer oder der Mann, der Bibi Blocksberg und auch Benjamin Blümchen groß gemacht hat. Also wir sprechen über verschiedene Themen, nicht nur über Musik heute in dieser Stunde. Es wird nach auch im Laufe der Stunde um Charity gehen, um verschiedene Aktionen, die Thomas Schenk mittlerweile macht in Osnabrück. Da gibt es nämlich eine enge Verbindung hier zur Stadt. Aber Herr Schenk, erst nochmal zurück sozusagen in diese Warner-Zeit und so. Ich habe es gerade angekündigt. Sind Sie der Meinung, dass diese Branche damals, ich will es mal ganz einfach formulieren, ein Haifischbecken war es schwierig, da so pauschal mal zu sagen, Mensch zu sein manchmal?
Nein, glaube ich nicht. Das ist so wie jedes andere Business auch, wenn du dich da reinkniest und es gibt Leute mit Ellbogen mehr und welche mit Ellbogen weniger. Es geht ja darum, dass du ein Ziel hast, dass du was bewirken willst und auch dann halt die richtigen Leute am richtigen Fleck haben, ob man was Neues machen kann oder aber das Alte pflegt und macht und absichert im Verkauf. Es geht um Umsatz, es geht um Umsatz und Marketing. Und so arbeitet eigentlich jede Company, egal ob es um Butter oder Kanonen geht. Das ist nicht nur die Musik. Ja?
Das stimmt und trotzdem ist es ja eine Position, die nicht jeder hat in seinem Leben, sozusagen Geschäftsführer eines so großen Musikkonzerns zu sein. Vielleicht nochmal 2, 3 Worte zum Weg dahin. Den Anfang haben Sie vorhin beschrieben, aber wie war das damals? Haben Sie irgendwann gesagt, Mensch, jetzt habe ich die Chance und ich will einfach gestalten? Wie war das?
Naja, ich war schon ein sehr ehrgeiziger Mensch, der immer den Geruch des Büros von seinem Vorgesetzten in der Nase hatte. Ja, also da muss ich eigentlich hin, das muss ich machen, ja. Und dann kam so die Zeit damals, wo Ketel und Arcade, weiß nicht, ob das Ihnen jetzt was sagt, die hatten diese Sampler, die Compilation, und haben da großen Marktanteil erreicht und dann fing Universal, Sony Music und Ariola auch damit an und hatten dort Companies, die das machen. Nur wir Warner nicht. Ich war sozusagen eine Abteilung zwischen East West Records und zwischen WEA. Und hatte dann halt doch sehr zu kämpfen, Compilations zu kriegen, den Punkt zu treffen. Und da weiß ich noch, im April 92 fahre ich in Hamburg über die Lombardsbrücke und da höre ich die Radiowerbung von Smash Hits von Sony Music. Und dann habe ich bei mir gedacht, so eine Scheiße. Die haben hier Smash-Hits, die haben Ronnys Pop-Show. Die machen das auch gut. Ich habe alles Mögliche versucht und gar nichts funktioniert. Aber das ist auch gut bei Smash-Hits, dass die so mit Bravo zusammenarbeiten. Und in dem Moment macht's bei mir Klick. Wir machen die Bravo zum Hören. So ist das entstanden.
Also das Teenie-Magazin gab es schon und dann haben sie gesagt, yo.
Also keine großartigen Meetings, was können wir machen, sondern das war der Schuss, der in den Kopf kam und bin ich ins Büro, Flieger gebucht, nach München gefahren und den Deal mit denen gemacht.
Also zur Redaktion der Bravo.
Zur Redaktion der Bravo und hatte einen guten Moment erwischt, weil die hatten gerade die Otto-Show, gibt ja diesen Indianer, diesen Bravo-Otto. Und da waren die immer gerade sehr nervös und da haben die mir alles unterschrieben an dem Abend. Also es war eine glückliche Fügung.
Das ist dieser Moment, den ich vorhin schon mal kurz angekündigt habe, sozusagen, oder angesprochen habe. Die Geburtsstunde dieser legendären Bravo-Hits seit 1992, ne?
Man muss in der Lage sein, immer den Sack zumachen zu können. Weil hinterher kamen Tausende von Leuten sagen, die Idee hatten wir auch. Ja, die Idee hatten wir auch. Aber ich habe sie halt den Sack zugemacht, ja. Und es war, man muss noch mal sagen, Bravo Hits und die Bravo Zeitschrift, das war am Anfang nicht die große Liebe bei den Bravo-Lesern.
Das ist noch mal ein interessanter Punkt. Warum nicht? Haben Sie dann eine Erinnerung, ein Gefühl dafür, weil Sie gesagt haben, brauchen wir nicht oder...
Keine Ahnung, also wir waren bei den Bravo-Charts oder so, wir waren irgendwie nie Nummer 1, weil wir, was ich, zu nah an der Bravo waren, ja? Und das ist auch der Grund, warum ich von dem Bravo-Logo der Zeitschrift weggegangen bin auf ein neues Logo, dieses Treppenlogo, um ein bisschen Distanz dahin zu bringen. Und das ist gar nicht so einfach, so eine Marke, eingesessene Marke, das Logo zu verändern. Das war ein langer Kampf.
So dass man weiß und an der Grundidee dranbleibt, okay, Bravo Hits. Ja. Hat sich sozusagen mit Bravo oder als Ergebnis sozusagen als Kombination ergeben, aber nicht eine reine Audiokopie.
Wir sind kein Wurmfortsatz von Bravo.
Sie haben das schöner formuliert als ich. Ja.
Was sich später geändert hat, ja, dann war es nicht mehr zu halten. Das große Karstadthaus in Essen hat morgens um 7 Uhr das Karstadthaus aufgemacht, damit die Kids die Bravo kaufen können, die Bravo-Hits. Weil es ging nachher nicht mehr darum, dass du die Bravo-Hits hast, sondern wie schnell du sie hast. Ja?
Wann man sie in den Händen hält.
Ja, es war ein Hype, der war vergleichbar, was weiß ich, am Anfang mit dem Apple-Telefon oder so. Ja, also
diese Riesenschlangen vor den Apple Stores. So.
Und so standen die vor Karstadt oder sonst was. Ja.
Wie surreal kam Ihnen das damals vor? Also von dieser Idee auf der Lombardsbrücke in Hamburg, dann haben Sie gesagt, da ist sehr viel gut gelaufen in München bei der Vertragsunterschrift und so weiter. Und dann diese Szenen beispielsweise vor den Kaufhäusern und dieses Gesprächsthema, Bravo, jetzt hast du die schon und so. Mussten Sie sich manchmal kneifen?
Nö. Nee. Das war mein Job, das war meine Arbeit und das hat natürlich auch weltweit irgendwie in der Musikbranche Furore gemacht und damit kam man zu dem Punkt, wo ich dann zu meinen beiden Chefs von Wehr und von East West gesagt habe, ich kündige, ich gehe. Weil
im Moment des quasi größten Erfolgs.
Ja, ich muss weiter, das hat jetzt hier kein... Ich sitze fest. Und da kam der Europapräsident von London rübergeflogen, war damals die Popcom, die war noch in Köln und sagte zu mir, Thomas, du willst uns verlassen? Und sage ich, ja, ich habe ja hier bei euch keine Aussichten. Und sagte, das stimmt doch gar nicht. Ja? Du machst jetzt, gründest jetzt hiermit eine neue Firma. Also, als wenn man Kaffee trinkt, ja. Du trinkst hier, du gründest jetzt hier eine neue Firma, die heißt Warner Special Marketing und das ist dein Laden. Also musste ich auf einmal in dem Time Warner Konzern, was das ja damals noch war, der größte Medienkonzern der Welt, eine Company gründen. Ich habe sowas noch nie gemacht, ja.
Und Sie sind eigentlich Einzelhandelskaufmann gelernter, muss man dazu sagen. Ja. Also jetzt kein, sozusagen von Geburt an...
Nein, ich habe noch so einen Schmalspur-Betriebswirt gemacht, sozusagen über vier Semester. Und dass man also weiß, was ist Break-Even, was man mit den Begriffen umgehen konnte. Und dann ist das gar nicht so einfach von... ein neues Gebäude zu suchen, Computer bis Toilettenpapier, alles irgendwie neu. Ja? Und das ist eigentlich das, was mich stolz macht. Ja? Wo ich sage, das war meine Leistung.
Und Sie haben gesagt, eigentlich waren Sie da quasi schon weg und wurden
ich hatte
dann
schon
gehalten,
unterschrieben gesagt, bei Bertelsmann, ich sollte Clubchef, Geschäftsführer werden.
Wäre auch eine interessante Variante gewesen, aber Sie sind treu geblieben.
Ich bin da geblieben, weil das andere wäre in Gütersloh gewesen. Wer will schon nach Gütersloh? Nee. Aber wenn man den Mund spitzt, dann muss man auch pfeifen. Ja? Und wenn man sagt, ich gehe, dann muss man auch wissen, ich muss auch gehen können.
Das stimmt. Das ist ein Satz, über den man auch noch länger nachdenken könnte jetzt, weil es auch viele Situationen im Leben sicherlich passt, Herr Schenk. Mal nochmal allgemein in diese Richtung gefragt. Können Sie das in Worte fassen? Was ist Erfolg für Sie? Oder wie haben Sie darüber mal nachgedacht, wie Sie Erfolg für sich oder insgesamt sozusagen definieren? Weil auf dem Papier könnte man sagen, unglaublicher Erfolg mit der Bravo jetzt und so weiter und so weiter. Das heißt ja aber noch nicht unbedingt, ja, dass das persönlich immer erfüllend sein muss oder ein persönlicher Erfolg. Reflektieren Sie über solche Fragen oder haben Sie darüber reflektiert?
Ja, aber Erfolg ist hängt mit meiner Familie zusammen, hängt mit meinem Leben zusammen. Drauf zu achten, dass ich irgendwie in der Mitte bleibe. Wie ich schon am Anfang sagte, und nicht als Killer auftrete. Ich kenne also sehr viele in dem Moment, wo sie an diesen Positionen waren, sehr...
Haifischbecken, Killermentalität,
ja,
andere dann, ausbremsen,
ja,
Ellbogen.
Ja. Das war ich auf keinen Fall. Und Erfolg war auch, dass die Angestellten, meine Mitarbeiter, mich cool fanden und auch heute noch sehr guten Kontakt habe zu denen. Und auch wenn ich zu irgendwelchen Präsidenten in Plattenfirmen heute noch gehe oder aber zu Fernsehanstalten und so weiter, die Leute kennen mich. Obwohl sie mich nicht kennen. Aber die wissen, wer Thomas Schenk ist und freuen sich, mit mir eine Tasse Kaffee zu trinken und sagen, erzähl mal, wie war denn das damals? Ja? Also das ist im Nachhinein Erfolg, wo ich sage, ja, ich habe ein erfolgreiches Leben gehabt, was auch habe ein erfolgreiches Leben. So.
Klar.
Ja. Und nicht umsonst sind Sie hier auf mich zugekommen und sagen, hey, kannst du mal was erzählen davon?
Richtig, ich dachte, dass es vielleicht nicht nur mich interessiert, sondern auch noch einige andere. Deswegen umso schöner, dass wir hier zusammensitzen, darüber sprechen und gleich die Kurve kriegen, sozusagen auch zu Ihrem aktuellen Engagement. Eine Frage noch mit Blick auf den Erfolg, der sozusagen in diesem Fall jetzt mit Blick auf eine Auszeichnung, und zwar den sogenannten Platin Otto. Das ist ja an sich schon mal ein ganz lustiger Name. Vielleicht erzählen Sie selber, was ist der Platin Otto und warum ist es auch so besonders, Stichwort Erfolg, Auszeichnung, dass Sie den bekommen haben. Das ist keine Auszeichnung wie jede andere.
Der Platin Otto, also den habe ich bekommen, da hatte ihn vor mir nur die Bee Gees und Michael Jackson.
Und also, Thomas Schenk dann.
Und Thomas Schenk dann, er war der Dritte. Also es war damals eine Situation in München bei Bravo, hat sich Personal gewechselt und einer der entscheidenden, auch mir gegenüber Geschäftspartner, ist da so ein bisschen ab und der Absingen schmutziger Lieder, weil er geht jetzt zu Springer und macht das und das und das. Und dann wurde damals mein Freund Werner von Moltke da eingestellt, der von Musik damals noch keine Ahnung hat. Heute ist er perfekt, ja. Und der hatte dann vom Herrn Braun, dem Chef von Bauer Verlag, ja, alle rausschmeißen, alle weg. Cancel jeden Kontakt. Also auch meinen. Und ich habe das damals überlebt. Und da gab es dann auch viele, die dann von sich behauptet haben, eigentlich hätten sie die Bravo-Hits erfunden. Und da war aber eine Platin-Gold-Verleihung, die man dann so vornimmt, um nochmal zu bedanken, dass man über eine Million verkauft hat und bla bla bla.
Können sich auch die Künstler immer, klar, schreiben sich Künstler auch drauf, ja, Platin hier und so weiter.
Und so hat halt auch der Bauer Verlag immer eine gekriegt. Und da ist dann der Herr Braun aufgestanden und hat gesagt, es gibt viele, die von sich behaupten, sie hätten die Bravo-Hits erfunden. Wir haben recherchiert und Thomas Schenk hat es erfunden. Und da habe ich diesen Platin-Otto gekriegt. Also das war dann schon was Besonderes, ja, zumal ich es überlebt habe.
Ja, ein bestimmt außergewöhnlicher, unvergesslicher Moment natürlich. Ja,
also den habe ich sehr gerne.
Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie eigentlich auch jede bisher erschienene Bravo-Hits noch zum Beispiel ganz physisch als CD?
Nicht eine.
Nicht eine?
Nicht eine.
Das heißt, wenn man Sie besuchen würde, wenn er jetzt erwartet, also es gibt ein Bücherregal bei Thomas Schenk und seiner Familie zu Hause und es gibt ein Bravo-Hits-Regal, dann liegt man falsch.
Ja, ich habe nicht eine.
Das wird Sie von vielen anderen, die uns jetzt auch zuhören, unterscheiden. Die zumindest verschiedene haben.
Ja, vielleicht habe ich zu viel von diesen Compilation gehabt und so weiter. Ja, und habe mich dann doch mehr auf Künstler-Solo-Alben. Ja.
Das heißt, also da haben Sie eine Sammlung.
Da habe ich hier und da was. Mit zunehmendem Alter hörst du halt nicht mehr so viel Musik. Ja.
Ist das so?
Ja, habe ich also auch schon gehört. Und dann gibt es dann Dinge, die du ganz bestimmt und gerne hast, ja, die du dann auch wie früher, wie alles angefangen hat, wo du eine Vinylplatte hattest und dann wusstest du, wer hat den Song geschrieben, wer hat die Bassgitarre gespielt, warum kommt er auf Platz 3 und nicht auf Platz 1. Und also, du hast die Musik gelebt. Und das ist so meine Vorstellung von Musik und die sich ja dann irgendwann aufgelöst hat. Ich war noch ein großer Kämpfer dagegen, weil ganz früher war Weihnachtszettel, Musik war vorne dran, Schallplatte war Nummer 1. Dann kamen erst Bücher, Pralinen und was auch immer.
Was dem Verwandten und Freunden dann noch so einfällt.
Ja, ja. Und dann fingen die Leute mehr und mehr an, CDs auf Zeitungen umsonst drauf zu kleben, mit Preise kaputt machen. und alles Mögliche. Und wenn dann ein Künstler oder ein Manager von mir kam und sagte, hier Thomas, hör dir mal die Musik an, super. Und dann höre ich mir das an und sage, naja, ich weiß nicht. Ist ja nicht schlimm, das ist ein Longplay-Teil, ja. Also wo von vornherein die LP schlecht gemacht wurde, ja. Einfach nur, damit sie voll ist. Da mussten dann immer 16 Titel drauf sein. Wir hatten früher 12 Titel, aber da war jeder einzelne
ausgewählt.
Ausgewählt, ja. Und das ist mir dann mit der Zeit verloren gegangen, wo ich ja selber auch mit dran schuld war, mit den Compilations. Das muss ich zugeben, ja. Umso mehr bin ich jetzt also gerade hier in Osnabrück halt in die Blues-Szene eingestiegen, ja.
Ganz kurz nur, Herr Schenk, das ist ja ein spannender Satz, dass Sie sagen, irgendwie teilweise bin ich sozusagen mindestens mitverantwortlich dafür, dass vielleicht der CD-Erfolg auch, also jetzt abgesehen von der Digitalisierung und so weiter, zurückgegangen ist mit diesen Compilations wie bei Bravo Hits, ne?
Ja, du hast einmal mit der Bravo Hits hast du eine Vorauswahl getroffen, weil es dann immer auch Leute gibt, die gar nicht mehr so künstlertreu waren. Die sagen, wow, Party, super, kann ich drauflegen und so weiter, ja. Das war das eine, die Compilation. Das andere war dann die Billigpreis-Variante, Nice-Preis und so, ja. Wo du also deine Künstler nochmal verramscht hast, mehr oder weniger, ja. Das gehörte dann auch mit dazu. Also, wenn ich ein Buch gekauft habe, habe ich ein Hardcover-Buch gekriegt, dann wusste ich, das ist ein Geschenk. Habe ich dieses Buch als Taschenbuch gekriegt, dann wusste ich, das war ein Mitbringsel. Und das konntest du bei der Musik nicht mehr sagen. Ist das jetzt ein Nice-Preis-Produkt oder ist das, ja? Also, man hat es entwertet.
Herr Schenk, mittlerweile gibt's ja auch die Bravo-Hits im Streaming-Bereich, unter anderem bei Spotify zu hören. Also ja. Auch da musste man oder geht man mit, also setzt nicht nur auf die herkömmliche CD, ist ja auch fast eigentlich gar nicht mehr möglich. Letzte Frage in diesem Bereich. Würden Sie sagen, Sie sind im Reinen letztlich mit dieser Entwicklung, weil sie auch eigentlich nicht aufzuhalten ist, was Digitalisierung von Musik angeht, weil da gibt es lange Diskussionen natürlich und auch immer wieder die Frage, was haben eigentlich die Künstlerinnen und Künstler davon? Ne?
Also ich bin insofern nicht im Reinen, was braucht man bei Spotify eine Bravo-Hits. Ich kann jeden Titel überall streamen, da brauche ich keine Bravo-Hits, ja. Zum einen, das Streamen selbst, das Ausleihen der Musik, ja, das also dem Künstler wird sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen. Darüber bin ich also sehr verärgert. Ich selber streame nichts. Ich kaufe mir immer alle Titel richtig und der Künstler selbst hat nichts davon, zumindest der Kleine. Bist du riesengroß, dann, ja.
Dann ergeben sich auch andere Varianten daraus, andere Möglichkeiten.
Dann ergeben sich andere Varianten aus. Ansonsten, behaupte ich mal, wird letztendlich der Musikschaffende, egal ob er Texter, Produzent oder Sänger ist, wird betrogen dadurch, ja. Also ich bin ein ganz großer Feind und ist traurig.
Das lassen wir so stehen, Herr Schenk, weil natürlich das eine abendfüllende Diskussion oder eine tagesfüllende Diskussion jetzt an dieser Stelle geben könnte mit allem drum und dran. Vor allem war mir aber wichtig, Sie einmal danach zu fragen, vor allem auch, weil es ja immer im Kern um die Künstlerinnen und Künstler gehen sollte und das, was da alles geschaffen wird. Ich würde sagen, wir machen da mal einen Punkt, damit uns nicht die Zeit davonläuft und wir nochmal gucken können auf alles das oder auf einiges davon zumindest, was Sie in Osnabrück machen. Sie wohnen hier in der Region, Sie sind offensichtlich gerne hier, Sie fühlen sich wohl, oder?
Ich fühle mich sehr wohl hier. Wie ich hierher gezogen bin, wusste ich gar nicht, dass es Osnabrück gibt. Bin auch im Zug ab und an in Oldenburg ausgestiegen. Ja.
Am Anfang?
Ja, wo meine Frau gesagt hat, ich stehe hier am Bahnhof Gleis 6, ja, ich stehe auch hier am Gleis 6. Ja, wo dann? Und dann haben wir festgestellt, ich stehe in Oldenburg und sie in Osnabrück. Also ich habe da am Anfang bisschen Schwierigkeiten gemacht, aber ich lebe inzwischen Osnabrück sehr.
Sind Sie Ihrer Frau der Liebe zu
ich bin
zu
der Liebe wegen hier. Ja, absolut. Und hat sich auch gelohnt. Und weißt du, wenn du in Hamburg wohnst, kannst du am Samstag, am Wochenende nichts machen, weil Harley treffen, das, jenes. Also ständig sind die Straßen gesperrt. Du kommst da gar nicht rein oder raus. Ja? Triathlon hier, das oder jenes.
Und Sie machen ja nach wie vor viel in Hamburg auch zusätzlich.
Ja.
Ne?
Ja. Und das ist dann schon sehr nervig. Und ich fand irgendwie, Osnabrück macht auch sehr viel. Und da kannst du trotzdem in die Stadt gehen. Hast viele Cafés und so weiter. Und es war am Anfang halt sehr schwer, wenn du deinen ganzen Freundeskreis nicht mehr um dich rum hast, wenn er weg ist, ja.
Weil Sie lange in Hamburg gelebt haben,
ja,
ne?
Ja, ich habe lange in Hamburg gelebt und bin dann rein zufällig Tommy Schneller begegnet.
Osnabrücker Bluesmusiker.
Ja, und ja. Das war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Bin dann mit ihm immer zu seinen Konzerten gefahren, haben viel zusammengesessen, haben viel über Musik gesprochen. Dann gab es das Musiklabel Time Zone hier in Osnabrück, die mich für am Anfang so ein bisschen aufgefangen haben, wo ich denen helfen konnte, promotiontechnisch, also auch für die Firma selbst, dass man Time Zone mehr kennenlernt hier in. Und so bin ich dann also langsam in die Blues-Szene hier reingewachsen und kenne sehr viele Blues-Musiker persönlich und ist sehr schön.
Das ist auch schön zu hören, also dass Sie sich in der Region wohlfühlen. Wir haben es gesagt, nach wie vor auch noch mit einigen Sachen in Hamburg aktiv. Aber Herr Schenk, wir machen jetzt eine schöne, etwas eingedampfte Variante sozusagen Ihres Engagements für Charity, weil wir tatsächlich jetzt viel über Musik und Warner und so gesprochen haben, weil es auch, wie ich finde, wirklich interessant war. Aber das Stichwort ist Ihr soziales Engagement, unter anderem mit einem sogenannten Obdachlosenessen, das es in diesem Jahr zum dritten Mal geben soll, weil Sie einfach sagen, das Leben war gut zu mir, so haben Sie es mir auch vorher nochmal gesagt, und Sie möchten verständlicherweise einiges da zurückgeben. Unter anderem ist auch die Bürgerstiftung mit dabei und Sie sagen, wir möchten die Obdachlosen der Region nicht nur verköstigen mal in einem Tag ganz besonders, sondern ihnen noch ein bisschen mehr bieten. Vielleicht können Sie das mal in etwas kürzerer Variante erzählen, worum es da geht.
Ich habe immer so das von Frank Zander gesehen, ja, und habe dann immer, das muss ich auch mal machen. Mir wäre es jetzt egal gewesen, wo ich es gemacht hätte. Ja. Aber so ein Projekt musste ich unbedingt machen. Hab hier und da angefragt, die AIDA, McDonald's, ob die mir Platz, Essen, was auch immer. War nicht so und habe dann mit meinem Freund Michael Werner am Bütchen nachts gesessen. Alle waren schon weg.
Bütchen am Westerberg hier oben. Ne?
Bütchen am Westerberg. Ja. Und dann haben wir das ausgeguckt und haben gesagt, dann lass uns das doch hier machen. Okay, warum können wir das nicht im Freien machen? Und dann hatten wir Zelt und dann haben wir das eigentlich aus dem Stand sehr gut rausgemacht, weil wir haben Bajak mitgenommen mit Friseuren. Der kommt dann angefahren mit 5, 6 Friseuren und dann kriegen die alle die Haare geschnitten. Ja, die Virtuos, das sind die Wirte hier aus Osnabrück, die uns helfen, das Essen zu machen, das Essen zu kochen. Natürlich stehe ich auch da und schäle Zwiebeln und ganzen Sack, dass ich verheult bin und so weiter. Aber die haben sich ein Essen gewünscht, das ist Rouladen. Ja, dann gibt's ein 3-Gänge-Menü mit Suppe, Rouladen und Nachtisch, Friseur, hinterher eine schöne Tüte für den Nachhauseweg, wo so ein bisschen Essen und auch ein bisschen Hygieneartikel drin sind. Dann haben wir einen Rotkreuzwagen, sage ich mal. Also es ist nicht das Rote Kreuz, aber so ein
Gesundheitswagen oder so.
So ein Gesundheitswagen, ja. Und wo die auch mal hingehen können und ihre Wehwehchens zeigen können. Dann haben wir eine Band, die dort spielt. Also ringsrum wirklich werden die versorgt, kriegen die einen schönen Tag gemacht und die genießen das sehr schön. Muss auch nochmal sagen, dass wir jetzt im dritten Jahr denselben Sponsor haben in Sachen Essen, Kuhlmann, Edeka Kuhlmann, wo wir also jedes Jahr mit dem gesamten Essen 200 Rouladen und so weiter, also gesponsert werden. Also
etwa 200 Obdachlose erwarten Sie ja auch, ja. Ne?
Also das denken wir und der ist jedes Jahr immer wieder dabei. Also wer, das hat sich also jetzt so eingestielt, dass man die, die von Anfang an dabei sind, auch dabei bleiben. Wir bauen jetzt selber immer ein Zelt auf, ein riesengroßes Zelt, da ist die Sparkasse dabei, die uns damit unterstützt. Also das ganze Projekt ist sozusagen durchfinanziert.
Steht das Datum in diesem Jahr schon fest, Herr Schenk?
Das steht fest, aber ich sag's nicht.
Das ist doch auch was. Also, aber noch dieses Jahr und so weiter, Outdoor-Saison.
Jahr, ja, es wird dieses Jahr sein. Es wird dann damit wahrscheinlich die Saison am Bütchen beendet. Ja, aber es ist der Grund, wenn man das, deswegen steht vorher auch nichts in der Presse. Wenn man den Termin bekannt gibt, hast du vielleicht 200 Leute, die da kommen und sagen, oh, das gucken wir uns mal an. Es ist Nachmittag, Wetter ist schön, lass mal, das gucken wir uns mal an. Ja, und das wollen wir nicht, dass...
Sondern es soll ein Event sein für diejenigen, für die es gedacht ist, nämlich für die Obdachlosen unserer Region. Vor Ort werden aber trotzdem ein paar Prominente auch unterstützen, sozusagen, um das Ganze auch nochmal für alle Beteiligten nochmal zusätzlich schön zu machen und rund zu machen. Sie haben das alles beschrieben. Vielleicht nochmal kurz die Frage, wie sehr beschäftigt Sie der Gedanke sozusagen dieses nachhaltigen Helfens? Weil das eine ist ja, man sagt, man organisiert das und macht denen einen schönen Tag. Und das andere ist ja, dass es leider Gottes auch in Osnabrück viele Obdachlose gibt und man aufpassen muss, dass es nicht immer mehr werden.
Ja, es macht mich sehr froh. Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, weil ich halt immer sage, wir spenden für alles. Ukraine, Ahrtal, Erdbeben in Türkei, Waldbrände, dies und jenes. Also die Welt braucht so viel Geld, ja. Aber darüber vergessen wir, was in unserem Wohnzimmer passiert. Und das ist so meine Intention. Ich will hier nur in Osnabrück, in meinem Wohnzimmer, sage ich mal, da will ich gucken, dass ich für die Leute was Gutes machen kann.
Und da ist ja das eine Geschichte, Sie haben auch schon andere Sachen gemacht und sozusagen zum Abschluss nochmal kurz das Stichwort Abseitschor, weil das ein Chor ist von Obdachlosen auch und sozusagen, das ist, geht ja auch deutlich über so einen Tag hinaus, sondern ja, hat natürlich eine ganz andere Relevanz.
Ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wir hatten jetzt gerade nochmal ein Konzert gehabt mit dem Blue Monday Jam, wo wir also Geld dort eingenommen haben für die Obdachlosen zum Essen, 6.000 Euro. Und die ganzen Bluesmusiker, das ist mir wichtig, das auch nochmal zu sagen, dass sie hier umsonst gespielt haben und das ermöglicht haben.
Super.
Von der Musik her kommt, ja. Und so geht es also auch in dem Abseitschor. Wir machen eine schöne CD, die dann Weihnachten rauskommen soll. Es ist unheimlich anrührend, diese CD, weil die Obdachlosen oder Bedürftigen, die schreiben die Musiken zum Teil selbst. Die schreiben auf jeden Fall die Texte alle selbst. Also es ist sehr textlastig, wo man also die eine oder andere Träne ins Auge kriegt. Und das Ganze will ich dann halt doch sehr hochwertig machen. Also ein 32-seitiges Booklet, wo jeder einzelne Mitglied aus dem Chor schwarz-weiß von einem Top-Fotografen fotografiert wird und so ein bisschen was aus seinem Leben unten dran steht. Also dass die CD selbst auch schon haptisch einen Wert hat.
Und diesem ganzen Projekt des Abseitschors, der wie gesagt dafür da ist, dass eben Obdachlose zusammen Musik machen können, das nochmal ein bisschen zu unterstützen und sozusagen zu Weihnachten dann rauszubringen. Schöne Idee, Thomas Schenk.
Das ganze Geld geht an die Obdachlosen, also voll und ganz.
Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss für diesen Mittagstalk, weil wir noch so viel mehr besprechen könnten, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, wir haben Sie ein bisschen kennengelernt als ehemaligen Geschäftsführer von Warner Music, als Mann in der Musikbranche, als Erfinder der Bravo-Hits, aber auch als Osnabrücker jetzt seit längerer Zeit und eben mit Ihrem gesellschaftlichen Engagement. Insofern,
da liegt mein Augenmerk jetzt drauf. Nicht auf der Vergangenheit, auf der Zukunft.
Umso besser. Und insofern, glaube ich, es lohnt sich da mal zu gucken, was Sie sonst noch so machen. Ich sage herzlichen Dank, Thomas Schenk, für den Besuch im Mittagstalk. Hat mich gefreut.
Vielen Dank.